NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
3. November 1916. Das Emirat Katar wird britisches Protektorat.
Ich, Scheich Abdallah bin Jasim bin Thani, verspreche, dass ich mit der hohen britischen Regierung bei der Bekämpfung des Sklavenhandels und der Piraterie zusammenarbeiten werde und generell bei der Bewahrung des maritimen Friedens.
Es ist ein Freitag, als heute vor 100 Jahren Scheich Abdallah und Oberstleutnant Percy Cox, der Repräsentant der britischen Krone, jenen Vertrag besiegeln, mit dem Katar seine Eigenständigkeit aufgibt. Doha, damals ein heruntergekommenes Fischerdorf mit Lehmhäusern, einer alten Festung und wenigen tausend Bewohnern, wird zur Hauptstadt des Protektorats bestimmt. In Europa tobt der Erste Weltkrieg. An der Westfront ist die Schlacht an der Somme in vollem Gang. Im Orient sichern die Briten derweil ihren Einfluss mit Verträgen ab, gaukeln den Arabern die Fata Morgana eines eigenen Staates vor, munitionieren sie im Kampf gegen die Osmanen, die wiederum mit dem Deutschen Reich verbündet sind.
Katar, eine öde, langgestreckte Halbinsel an der Westküste des Persischen Golfs, 180 mal 80 Kilometer groß. Flache Steinwüste, soweit das Auge reicht. Am Horizont Sanddünen. An der Küste Salzsümpfe mit Mangroven, ein paar Dattelpalmen und immer zu wenig Süßwasser für Mensch und Tier. Dazu Perlenfischerei und ein paar Kamele. Es ist schwül und heiß, das ganze Jahr über.
Die Vorfahren der heutigen Herrscherfamilie Al-Thani vom Stamm der Banu Tamim waren Mitte des 18. Jahrhunderts aus Zentralarabien nach Katar eingewandert.
Ich, Scheich Abdallah, verspreche darüber hinaus, dass ich ohne die Zustimmung der hohen britischen Regierung keine Perlenfischerkonzessionen vergeben darf, noch irgendwelche anderen Monopole oder Konzessionen.
Ja, es geht auch um Wirtschaft.
1908 war in Persien Öl entdeckt worden. Die Briten hatten schnell ihren Finger drauf. Geologen vermuteten größere Reserven in der Region. Das schwarze Gold war kriegswichtig, als Treibstoff für die Flotte.
Das Protektorat Katar, aus Sicht Londons nur ein kleines Steinchen im Puzzlespiel nahöstlicher Interessenpolitik. Für Scheich Abdallah aber war der Vertrag seine Lebensversicherung.
Ihrerseits verspricht die hohe britische Regierung, mich und meine Untertanen und mein Territorium bei Angriffen von See zu beschützen. Ebenso sollten ich oder meine Untertanen von Land her überfallen werden.
Dass dieses kleine Gebilde bis ins 21. Jahrhundert überlebt hat, in einer Region, in der es ja wirklich viele Feinde gibt, verdanken die Kataris nur den Briten und nur den Vertrag mit den Briten von 1916. Hätte es den nicht gegeben, dann wäre Katar wahrscheinlich schon einige Jahre später unter saudi-arabische Herrschaft gefallen.
Der Mann ist vom Fach.
Guido Steinberg, ich bin Islamwissenschaftler und arbeite für die Stiftung Wissenschaft und Politik. Einer meiner Forschungsschwerpunkte war immer die arabische Halbinsel, Saudi-Arabien und die Nachbarstaaten.
1971 zogen sich die Briten vom Golf zurück. Einige Scheichtümer entlang der Küste schlossen sich daraufhin zu einer Föderation zusammen. Die Kataris versuchten es alleine. Ende der 1930er Jahre war Öl auf der Halbinsel gefunden worden. Das garantierte ihnen einen bescheidenen Wohlstand. Man hatte auch große Gasvorkommen entdeckt.
Die Zäsur kam 1995.
Da gab es einen Putschversuch, und zwar gegen den gerade angetretenen Hamad bin Khalifa al-Thani. Der hatte gerade seinen Vater gestürzt, und anschließend gab es dann Gerüchte, dass Truppen an der saudi-arabischen Grenze aufmarschieren, um Hamad von der Macht zu entfernen. Also das war durchaus ein Beleg dafür, dass die Saudis bis heute nicht so ganz akzeptiert haben, dass Katar wirklich ein eigenständiger Staat ist.
Scheich Hamad bin Khalifa bin Hamad bin Abdallah bin Jasim bin Mohammed al-Thani gilt als Gründer des modernen Katar.
Er hat es erst auf die Landkarte der Weltpolitik gesetzt.
Der 43-jährige Hamad entschied sich außenpolitisch für einen risikoreichen Kurs. Genauer gesagt für eine, wie Guido Steinberg es nennt,
Politik der Äquidistanz.
Die Taktik der Kataris lautete:
Wir bieten uns an als Vermittler in allen Krisen zwischen den Iranern und Saudis und auch zwischen dem pro-iranischen und dem pro-saudischen Camp.
Und Scheich Hamed hatte aus der Geschichte gelernt.
Die Rückversicherung war immer die enge Bindung an die USA. Und das Ergebnis war dann ja auch, dass die USA in Al-Udeid eine ihrer wichtigsten Luftwaffenbasen in der Region, aber auch weltweit eingerichtet haben.
Startschuss war Ende der 90er Jahre.
Und seitdem hat Katar von seinen Nachbarn nichts mehr zu befürchten.
Im Gegenteil, Katar gab jetzt so richtig Gas.
Das Land ist unermesslich reich geworden, nachdem man Gas verflüssigen konnte und in die Welt hinaus exportieren konnte. Mein Name ist Jürgen Hogrefe. Ich kenne Katar seit 1996. Damals war ich Nah- und Mittelost-Korrespondent für den Spiegel mit Sitz in Jerusalem und wollte mir unbedingt angucken, was das für ein Land ist, aus dem Al Jazeera sendet, ein Fernsehsender, der einschlug wie eine Bombe in der Kommunikationslandschaft des Nahen und Mittleren Ostens. Und seitdem habe ich Katar nicht aus dem Auge verloren.
Al Jazeera war von Anfang an mehr als nur ein Nachrichtensender. Al Jazeera war ein politisches Instrument.
Zunächst einmal hatte das eine ungeheuer emanzipatorische, befreiende Wirkung, weil man plötzlich mit dem Auftreten auch der Satellitenschüsseln in der arabischen Welt Informationen aus der Welt bekam, die vorher die staatlichen Sender in Syrien, Ägypten, im Irak nie geliefert hatten.
Das Problem? Der Sender, der auch die ersten Bilder vom arabischen Frühling brachte, ist nicht unabhängig.
Das war so lange nicht wichtig, solange Katar kein regionalpolitischer Akteur war. Als es dann aber zum Akteur wurde, dann spiegelten sich auch die katarischen Interessen wieder. Und das hat dazu geführt, dass dieser einst prominenteste und wirklich beste Sender in der arabischen Welt enorm an Reputation verloren hat und heute eher so als eine Propagandazentrale für die Muslimbrüder oder auch die Erdogan-Regierung und die katarische Regierung gilt.
Denn die ist mit viel Geld der Steigbügelhalter eines gemäßigten Islamismus. Doch zurück zum Gas.
Die Kataris haben aus diesem unermesslichen Reichtum eine für manche Leute unfassbare Ambition entwickelt, einen Ehrgeiz, dieses Land in manchen Bereichen an die Spitze der Welt zu bringen. Das ist von vielen bespöttelt worden, von vielen bewundert worden.
Sagt Jürgen Hogrefe, der als Geschäftsführer der Deutsch-Katarischen Gesellschaft auch eine Art Lobbyist des Emirats ist.
Also mich reizte das wirtschaftliche Potenzial. Ich heiße Helene Rang. Ich verantworte seit ungefähr 20 Jahren den Nah- und Mittelostverein.
Seine Mitglieder sind Wirtschaftsunternehmen, vor allem deutscher Mittelstand und Großindustrie. Es geht ums Geschäft.
Ich bin Mitte der 90er das erste Mal nach Katar gekommen. In der Zeit gab es noch keine Hochhäuser in Katar. Und da man damals schon erkennen konnte, dass die riesen Gasreserven, dass man das beachten müsste, dieses doch relativ kleine Land, habe ich in meiner Funktion für den Verein damit begonnen, besonders Katar auch den Deutschen näher zu bringen.
Damals waren nur wenige deutsche Firmen vor Ort, darunter Wintershall, der Spezialist für Öl und Gas, und die Ingenieure von ThyssenKrupp Uhde, spezialisiert auf Planung und Bau von Industrieanlagen.
Also heute, wenn man das vergleicht, sind, glaube ich, 6.000 Deutsche in Katar. Also das ist der Sprung, den es gemacht hat in der Zeit.
Katar seinerseits begab sich auf Shoppingtour in Europa und Übersee, kaufte sich bei VW und Porsche ein, erwarb Beteiligungen großer Banken, Immobilien und Anteile der Londoner Börse. Passend zum Bauboom im Emirat auch der Einstieg beim Baukonzern Hochtief.
Strategische Investments statt schneller Gewinne. Und die Al-Thanis blicken weit nach vorne.
Sie sind der Meinung, dass sie die Zukunft des Emirats dadurch sichern, dass sie vor allem den jungen Kataris alle Möglichkeiten an die Hand geben, erfolgreiche Karrieren hinzulegen. Und das gelingt durchaus teilweise, ist allerdings deutlich überdimensioniert.
Meint Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vor allem aber, da der einheimische Nachwuchs
zu viel Geld hat und zu wenig die Notwendigkeit sieht, hart zu arbeiten.
Die Startbedingungen sind allerdings top. Finanziert mit den Milliarden der Katar-Stiftung haben sich in der Education City am Stadtrand von Doha die Ableger von 6 Spitzenunis aus den USA angesiedelt. Bildung und Forschung vom Feinsten.
Katar ist auch auf der Weltkarte des Sports präsent.
Die paralympische Leichtathletik-WM in Doha ist zu Ende.
Heiß war es in Katar, der Gastgeber wie immer umstritten.
Leichtathletik, Handball, Gewichtheben, Tischtennis, Segeln, Boxen, Tennis, Golf, Schwimmen – Seit gut 10 Jahren richtet Katar Weltmeisterschaften aus. Hochkarätige Einzelevents und asienweite Wettbewerbe. Profifußballteams kommen nach Doha ins Trainingslager.
Da schien es nur konsequent, dass im Dezember 2010 FIFA-Präsident Sepp Blatter verkündete:
To organize the 2022 FIFA World Cup is Katar.
Da bleibt ein Moment der Sprachlosigkeit nach dieser Entscheidung. Die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 findet, für viele völlig überraschend, für viele wenig überraschend, im Wüstenstaat Katar statt.
Jürgen Hogrefe von der Deutsch-Katarischen Gesellschaft erinnert sich an die riesige Euphorie nach dem Zuschlag für die WM.
Und dann plötzlich gab es diese negative Presse. Die waren vollkommen geschockt, dass man über ihr wunderbares Land und über ihren Ehrgeiz so negativ berichten konnte.
Die unerträglichen Arbeitsbedingungen von Hunderttausenden Arbeitern auf den Baustellen im Land ist das Thema. Arbeitgeber, die Pässe einbehalten, Löhne nicht auszahlen, Sicherheitsbestimmungen ignorieren. Die Süddeutsche Zeitung berichtet von Sklavenhaltung und hunderten Toten.
Das Image ist ja erheblich beschädigt worden dadurch. Da waren die zunächst total beleidigt. Mittlerweile haben sie begriffen, dass sie diese Herausforderung annehmen müssen und sind dabei, das umzustellen.
Der Menschenrechtsorganisation Amnesty International geht das viel zu langsam.
Mein Name ist Regina Spöttl. Ich bin ehrenamtliche Länderkoordinatorin für die Golfregion und da speziell für Saudi-Arabien, Bahrain, Oman und Katar.
Der aktuelle Amnesty-Bericht prangert Ausbeutung und Zwangsarbeit auf den Baustellen für die Fußball-WM an.
Unser Team hat festgestellt, dass es sich seit der Vergabe der Weltmeisterschaft 2022 nach Katar und unserer ständigen Mahnungen für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen der Wanderarbeiter noch nicht grundlegend etwas geändert hat.
Nur weiterer öffentlicher Druck, davon ist Spöttl überzeugt, werde Katar dazu bringen, die Arbeiter besser zu behandeln.
Es gibt kleine Fortschritte, die man auch gerne erwähnt. Man hat damit angefangen, Labor Cities zu bauen, Vorzeigeunterkünfte, die auch wirklich allen Standards entsprechen. Man darf aber nicht vergessen, dass das nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, denn diese Unterkünfte, die bisher in Betrieb genommen worden sind, die bieten nur Platz für rund 150.000 Arbeiter. Wir haben aber aktuell einen Stand von 1,7 Millionen ausländische Arbeitnehmer.
Das höchste Pro-Kopf-Einkommen der Welt. 300.000 Kataris, die 7-mal so viele Ausländer im Land für sich arbeiten lassen, hochfliegende politische Ambitionen als regionale Macht.
Die Amerikaner sprechen da so schön von punching above one's weight, also über dem eigenen Gewicht kämpfen.
Kenner der katarischen Gesellschaft sagen, Fortschrittsgläubige und Konservative ringen um die Identität, um die künftige Rolle des Landes. Im Juni 2013 gibt Scheich Hamad dieser Diskussion eine unerwartete Wendung.
Ich übergebe die Macht an Scheich Tamim bin Hamad al-Thani.
An den damals 33-jährigen Kronprinzen, vierter Sohn seiner zweiten Ehefrau. Hamad lobt ihn als
fähig, die Verantwortung zu schultern und den Auftrag zu erfüllen.
Der nach wie vor heißt, Katar neben seinen gefährlichen Nachbarn das Überleben zu sichern.
Ein Generationswechsel mit absolutem Seltenheitswert am Golf. Kein Putsch, sondern kühles Kalkül.
Scheich Tamim fährt einen vorsichtigeren Kurs in der Wirtschaft und in der Politik. Nicht zuletzt, weil sich angesichts der Entspannung zwischen Washington und Teheran beharrlich Gerüchte halten, die Amerikaner könnten sich vom Golf zurückziehen.
Dann wird sich wieder die alte Frage stellen, auch die von 1916. Wie weit müssen wir eigentlich gehen im Verhältnis zu einer auswärtigen Macht, um uns vor den Saudis zu schützen?
Im Zeitzeichen erinnerte Christian Fock an den Vertrag, mit dem Katar heute vor 100 Jahren britisches Protektorat wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.